den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Willkommen bei unserer Bonusreihe mit Akademiegesprächen. Regelmäßig werden wir mit WissenschaftlerInnen der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Aspekte der Weimarer Republik und mögliche Bezüge zur heutigen Situation erörtern und sie auch zu den Beobachtungen aus unserer Zeitungslektüre befragen. Für diese Folge sprachen wir mit dem renommierten Wissenschaftshistoriker Professor Dr. Cornelius Borg. Mit einem Forschungsschwerpunkt in Medizingeschichte hat er unter anderem in London, Bielefeld, Berlin und Montreal gearbeitet, bevor er die Leitung des Instituts für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung an der Universität zu Lübeck übernahm. Ein zentrales Interesse von Professor Borg ist die Verflechtung von Wissenschaft mit gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen. In unserem Gespräch erörtern wir mit ihm, wie Wissenschaft von gesellschaftlichen Entwicklungen und Krisen beeinflusst wird und welche Rolle WissenschaftlerInnen in der öffentlichen Debatte in der Vergangenheit und Gegenwart einnehmen.
Die Weimarer Republik war zweifellos von tiefen politischen Krisen geprägt. Doch da wir nun mit unserem Podcast im Sommer 1924 angelangt sind, beginnt eine Phase, die immer wieder als goldene 20er bezeichnet wird. Die Wirtschaft in Deutschland begann sich zu erholen, die politische Lage stabilisierte sich vorübergehend. Kann man auch von einem Aufschwung in der Wissenschaft sprechen?
Definitiv, auch in wissenschaftlicher und vor allen Dingen auch künstlerischer Hinsicht sind die 20er Jahre ein großer Experimentalraum. Wir neigen ja dazu, die Weimarer Republik sehr stark vom Ende her zu denken und zu bewerten als Vorlauf zum Hitlerfaschismus. Aber müssen natürlich im Kopf behalten, dass das unsere Perspektive ist und nicht die der Zeitgenossen. Eben die hatten dann Anfang der 20er Jahre eine sehr, sehr harte Inflationszeit und Wirtschaftskrise überspannten und angefangen, sich einzurichten mit diesem radikalen politischen Neuexperiment einer Demokratie, mit einem völlig neuen Wahlrecht, auch für Frauen zum Beispiel, nicht mehr Ständewahlrecht, und einem unglaublichen gesellschaftlichen Aufbruch, natürlich zugegebenermaßen mehr in den Metropolen, in denen schon um 1900 natürlich auch und im Zuge der Industrialisierung was gelaufen ist. Aber wenn Sie nur einmal als ein Beispiel etwa an das Bauhaus in Weimar denken, also wirklich ein kleines Nest, ein ehemaliges kleines Provinzfürstenstädtchen, was dann zu dem großen utopischen Experimentierort für Architektur und Moderne und Avantgarde und Kunst und auch Wissenschaft wird.
Nun füllten ja in der Weimarer Republik nicht mehr die Fürsten die Kassen der Wissenschaft und der neue demokratische Staat musste mit seinen Mitteln die sozialen Verwerfungen reduzieren. Blieb da die Forschung nicht auf der Strecke?
Da liegt man mit Sicherheit richtig. Zugleich muss man aber natürlich auch im Kopf behalten, dass das Wissenschaftssystem an den Universitäten ohnehin viel elitärer war und noch in gar keiner vergleichbaren Weise mit Forschungsetats etwa ausgestattet war. Aber es sind eben auch die Zeiten, in denen die Weimarer Republik, die bereits im späten, der Endphase des Kaiserreichs gegründete Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, sogar mit diesem Namen, weiter fortführt, um spezialisierte Forschungszentren neu aufzubauen oder fortzuführen, die sehr schnell Weltgeltung kriegen und die tatsächlich über substanzielle Forschungsbudgets verfügen, weil einerseits der Staat dafür knappe Steuermittel bereitstellt, andererseits allerdings von vornherein auch sehr starkes Wirtschaftssponsoring in die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft einfließt.
Die Wissenschaft stand im Ersten Weltkrieg auch im Dienst der Militärtechnik. Werden diese Verbindungen weitergeführt oder kommt es da zu einem Bruch?
Es gab natürlich einen Bruch, weil das Deutsche Reich als Verlierer und als Kriegsschuldiger des Ersten Weltkriegs ja gezwungen war, zu entmilitarisieren und eben keine kriegsrelevante Forschung mehr zu machen. Und umgekehrt vielleicht kann man sagen, es gab in den Zeiten auch erste große Experimente, konzertierte Aktionen und politisch-gewerkschaftlich-industrieller Partnerschaften, um da, wo der Schuh in der Gesellschaft drückt, gemeinsam mit Ausbildungsinitiativen, psychologischen Testverfahren, den Nachwuchs und den Mangel zu vermitteln. Also so erste Experimente in so einer Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und der Bürokratie.
Sie leiten ja das Institut für Medizingeschichte. Welchen Einfluss hatte denn der Weltkrieg mit all seiner Brutalität in der Kriegsführung auf die Medizin?
Genau, aus heutiger Sicht denken wir natürlich bei dem Ersten Weltkrieg vor allen Dingen an die brutale, hohe Zahl an Verunfallten, Verletzten, Verstümmelten Menschen, die alle medizinisch versorgt werden mussten und zum ersten Mal eine Medizin, die das auch in ziemlich großem Stil leisten konnte. Bluttransfusionen wurden möglich im Ersten Weltkrieg, Antibiotikabehandlung nicht, das kommt erst im Zweiten Weltkrieg, aber die Standards zum Beispiel der operativen chirurgischen Versorgung von Knochenbrüchen, Frakturen, Schussverletzungen und so etwas, das ist alles im Ersten Weltkrieg ungefähr auf die Normen gestellt worden, die wir heute auch hatten. Und ansonsten sind die 20er Jahre eigentlich so die erste Phase, wo die chemische, biologische Forschung tatsächlich direkt medizinische Erfolge zeitigt. Überhaupt wird tendenziell der wissenschaftlich-technische Fortschritt für die Medizin überschätzt. Wenn man das epidemiologisch betrachtet, sind die wichtigsten medizinischen Erfolge Basisverbesserung in der Hygiene, der Wasserversorgung, der Trennung von Frischwasser und Abwasser, stabile Ernährungsverhältnisse und so weiter. Das ist epidemiologisch viel, viel wichtiger als ein neues Operationsverfahren. Aber trotzdem, es sind die Hormonforschung, die Vitaminforschung, die Kreislaufforschung. Das ist alles sehr große Erkenntnisfortschritte in den 20er Jahren.
Uns fiel bei unserer Zeitungslektüre auf, dass recht häufig über Sigmund Freuds Theorien zur Psychoanalyse berichtet wird.
Offiziell gilt, glaube ich, für mindestens die deutsche psychiatrische Szene wie auch die britische psychiatrische Szene, dass man der Psychoanalyse eher distanziert gegenübersteht, eher insbesondere auf der Ebene der Ordinarien und Chefärzte. Hier ist die männliche Form korrekt. Aber wir beobachten, dass umgekehrt gerade der Nachwuchs natürlich neugierig ist, was da heiß diskutiert wird. Und wir wissen, dass Freuds Schriften an den Universitätskliniken zirkuliert haben, dass Oberärzte Fortbildungskurse in Psychoanalyse gemacht haben oder selbst Lehranalysen gemacht haben. Und das ist eine enge Austauschzone und Ausdifferenzierungszone. Und Freud ist ja nur ein Beispiel für den psychotherapeutischen Aufbruch in alle möglichen weiteren Richtungen. Psychosomatik wird auch entwickelt. In der Zeit. Unbedingt. Also die Psychowissenschaften werden zu einem ganz, ganz wichtigen Feld. Nicht nur des akademischen Systems, sondern auch wirklich des gesellschaftlichen Selbstverständnisses.
Während Freuds Publikationen im Feuilleton kontrovers, aber auch nüchtern besprochen wurden, erregte Magnus Hirschfeld mit seiner Sexualwissenschaft viel Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und weckte Emotionen, die ihm oftmals als Aggression entgegenschlugen. Zumindest hatten wir schon den ein oder anderen Bericht über einen tätlichen Angriff auf ihn.
Sexualwissenschaft in der Weimarer Republik ist vielleicht das Beispiel, was also schlaglichtartig klar macht, wie wir uns heute dieser Zeit verwandt fühlen. Weil dieses Institut für Sexualwissenschaft, das Magnus Hirschfeld in Berlin gründet, Initiativen, die es natürlich schon viel länger gab, bündelt, homosexuelle Lebenswelten tatsächlich anzuerkennen, zu erforschen, zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung zu machen und andererseits vor allen Dingen natürlich eigentlich gerade erst in den letzten 10 Jahren mit der ganzen Queer-Studies-Bewegung sein Projekt der sexuellen Zwischenstufen, was lange Zeit eigentlich eher als so ein Kuriosum beäugt wurde, erscheint uns heute als wirklich eine Vorwegnahme von Überlegungen, die uns heute ganz zentral sind, dass eben nicht nur die eigene gelebte, also sowohl die eigene gelebte Sexualität als auch die biologische Ausprägung von Geschlechtlichkeit eben einem Spektrum entspricht und hart männlich, hart weiblich eher als Extreme von verschiedenen Kontinua zu denken sind.
Wie ging denn die Politik und der Staat mit der Forschung von Hirschfeld um, da ja etwa gelebte Homosexualität gesetzlich verboten war?
Da bin ich nicht der Experte für, aber kann sozusagen einfach weiter erzählen, was Rainer Herrn gerade vor kurzem in seiner wunderbaren Monographie über Magnus Hirschfeld, aber auch in Vorträgen erläutert hat, nämlich, dass auf der einen Seite natürlich von Anfang an das Hirschfeld-Institut im Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit und natürlich auch der sich zuspitzenden parteipolitischen Auseinandersetzung in Berlin steht, also auch wiederum politisch diskursive Zuspitzungen, wie sie uns heute sehr vertraut sind. Und auf der anderen Seite aber, Stichwort wissenschaftliche Experten und Verwissenschaftlichung der Politik, ist schon auch bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende juristische Auseinandersetzung gibt, weil die juristischen und medizinischen Experten wissen, dass es sexuelle Zwischenstufen gibt, Menschen, die irgendwie damit klarkommen müssen und wo auch die Gesellschaft vor dem Erfordernis steht, Regelungen, sinnvolle Regelungen zu schaffen, wie diesen Menschen Teilhabe an der Gesellschaft möglich wird, was dann auch zum Teil durch uns heute bizarr erscheint, zum Teil aber auch durch innovative rechtliche Regelungen tatsächlich bereits ermöglicht wurde.
Wie war es denn allgemeiner mit den Angriffen auf die Wissenschaft? Gibt es andere Beispiele neben Hirschfeld, die Ihnen da einfallen?
Das noch viel wichtigere Thema, Stichwort ist da natürlich Antisemitismus. Die Weimarer Republik ist ein politischer Experimentierraum und das gilt auch für das Hochschulsystem, aber zugleich gehören natürlich die Ordinarien in der überwiegenden Mehrheit zu den konservativen, um nicht zu sagen reaktionären. Das sehen wir in der Wissenschaftsgeschichte geradezu paradigmatisch, dass die jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr schnell erkennen, dass sie kaum Chancen auf die großen Ordinariate haben. Und das setzt paradoxerweise Innovation frei. Also ganz viele neue Fachrichtungen werden zunächst gestartet von jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Denken Sie nur an die Gestaltpsychologien. Ein ganz berühmtes Beispiel jetzt hier für die deutsche Psychologie, die Diskussion der damaligen Zeit zu nehmen. In der Physiologie kann man dasselbe sagen für die Höhenphysiologie zum Beispiel. Also Antisemitismus ist sicher das zweite ganz große Feld, wo Wissenschaftler aufgrund religiöser, weltanschaulicher Vorurteile ausgegrenzt wurden.
Heute wird um den Wissenschaftsstandort Deutschland gekämpft, wird um Nachwuchskräfte auf einem internationalen Markt, wenn man so will, gerungen. Gab es das in den 20ern auch? Wanderten WissenschaftlerInnen aus? Und wenn ja, aus welchen Gründen?
Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also nach dem Ersten Weltkrieg ist die wirtschaftliche Situation im Deutschen Reich schlecht. Und Frankreich hat schon viel nach der Niederlage gegen das Deutsche Reich 1871 sehr investiert in Wissenschaft. Und die USA fangen an, ihre Medical Schools nach europäisch-deutschem Vorbild zu modernisieren, zu reformieren, große Forschungsabteilungen aufzubauen, mit ganz anderen finanziellen Ressourcen unterlegt. Das heißt, wir sehen eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, die attraktive Angebote aus dem Ausland erhalten. Und da kommt dann eins zum anderen, also ganz viele kleine Faktoren. Aber es gibt eben eine Reihe von Menschen, die, also zum ersten Mal sehen wir eigentlich in der Zeit der Weimarer Republik, dass es attraktiv wird für deutsche Wissenschaftler, so wie wir es heute sagen würden, ein Postdoc im Ausland zu machen. Und das ist dann zunehmend jetzt auch in den USA. Und dann bleiben sie auch da, weil sie sehen, dass dort Forschungsbedingungen sehr gut sind. Das ist genau die Phase, in der das kippt, während ein, zwei Generationen vorher, ja genau umgekehrt, es wichtig war, ein Postdoc in Deutschland zu machen, um damit dann in der Physiologie, in der Psychologie, in der Medizin, in der Physik, in einem Heimatland zu realisieren.
Aktuell diskutieren wir sehr explizit über die Rolle der Intellektuellen, der WissenschaftlerInnen. Sollen sie ihre Stimme in der Öffentlichkeit erheben? Und wie konkret politisch sollten sie dabei Partei ergreifen? Wie verhielten sich die WissenschaftlerInnen der Weimarer Zeit zu dieser möglichen Rolle? Waren sie politisch?
Wissenschaft war nie unpolitisch. Was wir beobachten können, ist vielleicht zum ersten Mal, dass Wissenschaftler auch von der Öffentlichkeit, von der Presse zu einer öffentlichen Persona aufgebaut werden. Einstein ist ja schon in den 20er Jahren Kult. Das ist, würde ich sagen, das scheint mir wirklich neu. Aber umgekehrt, dass Wissenschaftler sich zu tagespolitischen Themen geäußert haben, das haben wir natürlich in der Weimarer Republik schon, sei es hinsichtlich der Fragen des Nationalismus, aber sei es natürlich auch Magnus Hirschfeld, also sei es zu gesellschaftlich strittigen Themen hinsichtlich Sex und Gender, wie wir heute sagen würden.
Gab es schon damals einen Code, der es WissenschaftlerInnen nahelegte, wissenschaftliche Arbeit und politisches Engagement zu trennen?
Das ist eine gute Frage. Da kann ich ehrlich gesagt nur mit einem Stimmungseindruck drauf antworten, der nicht wirklich valide unterfüttert ist. Meinem Eindruck nach gilt für das ganze 20. Jahrhundert bereits ein Kodex, ein impliziter Kodex, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zu ihren Themen und wissenschaftlich äußern sollen und dass sie als BürgerInnen natürlich auch eine politische Haltung haben und selbstverständlich bestehen zwischen den beiden Beziehungen, aber es ist auseinanderzuhalten. Schon damals ist auf jeden Fall klar, dass das politische Engagement potenziell in Konflikt geraten kann mit wissenschaftlicher Überzeugungskraft.
Obwohl der Vergleich problematisch ist, dennoch die Frage: Was kann die jetzige WissenschaftlerInnen-Generation von dem Verhalten der WissenschaftlerInnen in der Weimarer Republik lernen? Und sei es als abschreckendes Beispiel.
Der wissenschaftlichen Elite der Weimarer Republik ist ja vorgeworfen worden, dass sie Mandarine im Elfenbeinturm waren, die nicht genügend getan haben zum Erhalt der Wissenschaftsfreiheit und zum Erhalt der Demokratie. Und allein schon davon, wie die Geschichte ausgegangen ist, ist das natürlich notwendigerweise richtig. Aber ich denke schon, dass man das übersetzen kann in die Forderung, dass WissenschaftlerInnen auch eine Verpflichtung haben, das ihre dazu beizutragen, dass die Ermöglichungsbedingungen von Wissenschaft gesichert bleiben. Genau in dem Sinne zum Beispiel unterstütze ich sehr den Protest der Akademien und der FU-Kollegen gegen vorauseilende Einschränkungen von Diskussionsräumen an Universitäten. Universitäten sind besondere Orte des Diskurses und der strittigen Debatte zu wissenschaftlichen und politischen Themen. Selbstverständlich müssen da auch Meinungen, Menschen und erst recht Personen geschützt werden, aber es sind eben auch, es geht am Ort der Wissenschaft, es geht an Universitäten um Streit, Diskurs und Debatte mit guten Argumenten, und das darf nicht irgendeiner politischen Agenda geopfert werden.
Nun verband sich für manche der Faschismus auch mit einer Fortschrittsgläubigkeit, einer auch technologischen Zukunftsvision. In der Kunst ist da etwa der Futurismus zu nennen. Gab es auch Teile der Wissenschaft, die sich vom Faschismus einen Sprung in ihrem Forschungsfeld versprachen?
Das scheint mir zu milde formuliert. Gerade für die Mediziner gilt ja, dass sie der Berufsstand waren mit der höchsten Quote Parteimitglieder. Und das scheint mir genau den Grund darin zu haben, dass der Nationalsozialismus ihnen ein Angebot gemacht hat, einer fortschrittlich, biologistisch, wir würden heute sagen, klar rassistischen Politik. Also wir haben beim Nationalsozialismus auf der einen Seite den aggressiven Nationalismus und den aggressiven Antisemitismus, mit dem extrem populäre Vorurteile bedient wurden, und auf der anderen Seite eben mit Eugenik und Biopolitik und Biologismus. Die Vorstellung, hier nimmt ein Staat neueste biologisch-medizinische Erkenntnisse in die Hand und macht eine fortschrittliche Gesellschaftspolitik. Also das, wir haben beide Seiten, und die Medizin ist dafür, glaube ich, genau das Beispiel. Also, und das, wo wir auch hingucken in der Erforschung des Nationalsozialismus, finden wir ja immer genau diese beiden Seiten. Also es gab die deutsche Physik, also ein absurder Versuch, Physik zu reinigen von angeblich jüdischer Relativitäts- und Quantentheorie. Und auf der anderen Seite gibt es Raketentechnik.
Gilt eine solche Partizipation gleichermaßen für die Naturwissenschaft und Technik wie auch für die Geisteswissenschaften?
Also gerade auf der ideologischen Seite waren es ja Geisteswissenschaftler, die auf den Zug aufgesprungen sind, am prominentesten natürlich Martin Heidegger, aber ja auch eine ganze Reihe anderer Geisteswissenschaftler, die zumindest anfänglich davon geträumt hatten, dass sie dem neuen Staat politisch-philosophisch die Richtung weisen könnten. Für uns als Wissenschaftshistoriker ist, glaube ich, wirklich einschneidend, sich klarzumachen, Hobsbawm hat das auf die schöne Formel Reactionary Modernism gebracht, den Nationalsozialismus, die radikal modernistischen Ansatz, der von den eben auch im Nationalsozialismus forciert wurde, konsequent von technisch definierten Problembestimmungen her zu denken und rein instrumentelle Lösungsansätze zu entwickeln. Ich nehme das immer im Unterricht immer das Beispiel der Entwicklung des Luftkriegs, wo ganz schnell, als Deutschland die Aufrüstung begonnen hat, die Kampfflugzeuge in Höhen geflogen sind, wo schlicht einem die Luft ausgeht. Und die Alliierten, oder die dann später die Alliierten wurden, insbesondere die Briten, haben dieses Projekt gemacht als gewissermaßen als Sportsprogramm, also Training, Höhentraining. Und die deutsche Luftwaffe, als sie an den Start geht, sagt als allererstes, Wir kämpfen da, wo die Bedingungen nicht mit dem menschlichen Leben vereinbar sind. Wir brauchen technische Ausrüstung, um auch in 10 Kilometer Höhe kämpfen zu müssen. Also sozusagen dieser radikale Umbruch, das ist die andere Seite des Extremmodernismus im Nationalsozialismus.
Gibt es Lehren, die man aus der Weimarer Zeit ziehen kann, besonders aus ihrem Ende, wie wir unsere Demokratie resilienter machen könnten?
Für uns ist ja vor allen Dingen erschreckend, wie schnell und geradezu wie in einem Kartenhaus demokratische Grundspielregeln plötzlich außer Gefecht gesetzt wurden. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum wir jetzt aktuell diskutieren, ob man das Bundesverfassungsgericht und die Wahlverfahren dazu besser schützen muss. Weil wir Vorkehrungen treffen wollen, dass über Notverordnungen oder akuten Handlungsdruck oder wie auch immer legitimiert, viel zu schnell scheinbar unumstößliche Spielregeln der Demokratie außer Kraft gesetzt werden können. Im Nachhinein ist man immer leichter klug als Zeitzeuge. Das natürlich konnte keiner die Katastrophen und das Gewaltpotenzial des Nationalsozialismus in der Weise voraussehen, wie es dann tatsächlich exekutiert wurde. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar und musste auch schon den Zeitgenossen klar geworden sein, was in den politischen Programmen der Faschisten drin stand und wie menschenverachtend das war. Und also, dass es da breite Konsense gab, angesichts der Schwierigkeiten, dann denen einfach mal das Heft zu überlassen, das ist wirklich erschütternd, finde ich.
Wie ist es dabei mit der politischen Neutralität der Wissenschaft? Muss Wissenschaft, um ihre Rolle in der Gesellschaft zu spielen, in besonderem Maße unpolitisch agieren?
Ich halte es für extrem gefährlich, Wissenschaft als politikfreien Raum schützen zu wollen, sondern ganz im Gegenteil, Wissenschaftler müssen politisch aktiv werden, um Wissenschaft als Raum der freien Meinungsäußerung und des öffentlichen Wettstreits, um die besseren Argumente zu erhalten. Aber das schließt aus meiner Sicht zwingend ein, dass diese politischen Prinzipien, für die man da eintritt, abstrakt formuliert werden und nicht parteipolitisch formuliert werden. Also klar, in dem Moment, wo eine Partei dezidiert sich gegen Wissenschaftsfreiheit wendet, muss man sie auch beim Namen nennen. Aber das heißt eben umgekehrt nicht, dass man jetzt für konkret Partei X, Y oder Z Politik macht, sondern für die Prinzipien von erstens Menschenrechte und zweitens Freiheit der Wissenschaft. Das sind politische Themen und für die müssen wir eintreten, damit sie auch in Zukunft noch gelten.
Haben die Akademien und andere Forschungsinstitutionen eine besondere Aufgabe bei der Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit und damit auch der Demokratie?
Kurze Antwort, ja. Etwas längere Antwort: In dem jetzigen Wissenschaftssystem in der Bundesrepublik haben die Akademien ja einerseits die Funktion, einen besonderen Bereich von Forschungsvorhaben, die lange Zeiträume abdecken und erfordern, zu gewährleisten und zu sichern. Und in einer ähnlichen Weise sehe ich eigentlich auch die Akademien in der Öffentlichkeit aufgerufen, in dieser Weise langen Atem zu haben, nicht kurzfristig auf Verwertbarkeit zu schielen oder verbesserte Studienbedingungen, sondern sich für die langfristigen Offenhalten der Freiräume von Wissenschaft und auch darüber, also in der Gesellschaft ein Bewusstsein zu schaffen, dass das Nachdenken über die Gegenwartsprobleme nicht Luxus, sondern essentiell ist, das am Leben zu erhalten, jenseits unmittelbarer Verwertbarkeiten.
Lieber Herr Professor Borg, vielen Dank für dieses Akademiegespräch. Wir danken auch Dagmar Penzlin und Wolfgang Denzler für die Zusammenarbeit bei dieser Folge. Bei Auf den Tag genau gibt es morgen wieder die nächste Folge. Das nächste Akademiegespräch ist aber auch schon in der Mache. Bis dann!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.